Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Biss.
Moin und herzlich willkommen zur brandneuen und auch letzten Folge dieser ersten Staffel von Was darf sein? Feelings müssen rein. Und da habe ich mir niemand Geringeren als Michael Götz von Gustavo Gusto eingeladen. Unter anderem, weil Pizza echt mein Favorite Food ist, aber auch zum anderen, da Gustavo Gusto in meiner Wahrnehmung extrem prominent belegt ist. Und das nicht erst seit der Apfel-Zimt-Pizza, sondern auch durch die schiere Größe der Pizza, aber auch durch die Aufmachung. Und mit Michael Götz spreche ich natürlich darüber, wie kommt man eigentlich auf so eine Pizza. Also was war der Grundgedanke dahinter? Und die Story ist echt auch nicht schlecht. Warum und wie kommt man drauf, mit Bud Spencer und Terence Hill zu fungieren und auch den Pizzakarton einfach ganz anders zu nutzen? Aber auch Marketing-Insights und Sales-Insights, daran mangelt es auf keinen Fall. Es geht darum, wie baue ich eigentlich eine Marke entsprechend auf? Welche KPIs habe ich? Welche Tools nutze ich? Und eins kann man schon mal sagen, Thema Kanal. Also Michael erzählt so, als sei, und ich glaube, es ist auch so, als bräuchte der Außendienst einen Feuerlöscher, da die echt on fire sind. Und Michael sagt ganz klar, wer unsere Pizza probiert hat, ist überzeugt. Also, ihr hört es auch schon hier im Hintergrund, ich habe ein kleines anderes Ambiente mir eingerichtet. Einmal ganz kurz, ich muss hier einmal kurz die Pizza schneiden, damit ich sie essen kann. Genau. So. Ja, bevor ich jetzt meine Pizza hier im wunderschönen Italien verspeise, natürlich viel Spaß mit der Folge. Michael freut sich über LinkedIn-Nachrichten und sieht da jeder Nachricht freudig entgegen. Und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, bleibt was darf sein gewogen. Bis zur nächsten Staffel und jetzt erstmal viel Spaß mit Michael Götz von der wunderbaren Pizza Company. Es gibt natürlich auch noch andere Hersteller. Gustavo Gusto.
Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge. Was darf sein? Feelings müssen rein. Heute mit einem Menschen, der maßgeblich daran beteiligt ist, dass es meine Favorite Pizza gibt, und zwar Michael Götz. Moin, Michael.
Hi, servus.
Ich freue mich sehr, dass es klappt und auch, dass es diese Pizza gibt. Nur einmal vorher nochmal zur Klärung, Michael oder Michi, wie wollen wir es halten? Wir hatten ja auch, du hattest ja auch mit Michi geschrieben, was dir lieber?
Nimm gern Michi, das ist, was ich eingebürgert.
Okay, cool. Ich habe ja auch gerade gemerkt, also ich habe dir ja ein Mikrofon geschickt nach Hamburg, aber bei dir kommt natürlich das bayerische Servus raus. Das heißt, du wohnst jetzt in Hamburg und kommst eigentlich aus Passau?
Nee, nicht ganz. Ich habe in Passau studiert. Ich bin Münchner eigentlich gebürtige, genauso wie Christoph, der die Firma gegründet hat. Und wir sind Schulfreunde seit der ersten Klasse. Und haben zufälligerweise beide in Passau studiert dann auch. Und er hat halt eben während des Studiums dann gegenüber von der Uni eine Pizzeria aufgemacht, aus der auch diese ganze Geschichte erwachsen ist. Und so ist mein Passauer Hintergrund auch so ein bisschen. Und dann bin ich nach Hamburg hoch, weil ich in die Werbung gegangen bin. Und ich finde, es ist immer noch ein bisschen so, wobei Berlin längst auch aufgeholt hat. Aber damals, vor 15 Jahren war das ungefähr, galt Hamburg als die Stadt der Städte in Sachen Werbung. Also wenn du vorne dabei sein wolltest, lernen wolltest, dann war Hamburg, hieß es zumindest, das Pflaster, wo man hin sollte. So bin ich nach Hamburg.
Ah, stark. Passau ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen. Einfach rum auch immer, scheint ja so eine richtige Foodstadt zu sein. Ne? Du hast irgendwie Mai Müsli, die aus Passau kommen. Und dann noch Gustavo Gusto. Also was ist das Geheimnis von Passau? Was ist denn los?
Ja, das stimmt. Mein Müsli kommt auch aus Passau. Ist, wie ich finde, auch eine ganz fantastische Marke. Und wir haben die auch kennengelernt. Christoph kannte sie schon ein bisschen besser. Ich habe sie auch kennenlernen dürfen und finde sehr beeindruckend, was mein Müsli macht. Die haben ein bisschen ähnliches Konzept, denn deren Marketingabteilung, soweit ich informiert bin, sitzt in Berlin. Aber ihr Werk, ihr Stammsitz ist in Passau und bei uns ist es ein bisschen ähnlich. Unser Werk ist mittlerweile nicht Passau, sondern Geretsried, südlich von München. Und das Marketing von uns sitzt eben auch in Hamburg, also auch eine räumliche Trennung.
Ah, okay. Du bist ja, wenn ich richtig informiert bin, du bist ja verantwortlich für dieses ganze Brandbuilding rund um Gustavo Gusto. Wie schafft man es? Und ich muss vorab sagen, es gibt ganz tolle andere Pizzen, Dr. Edgar, Wagner und. Aber wie schafft man es, so eine Marke so aufzuladen, dass man inzwischen fast nur noch zu dieser wirklich ja im Vergleich hochpreisigen Variante schafft? Also wie habt ihr diesen Trigger hinbekommen? Und so, was man liest, ich bin ja nicht der Einzige, den es triggert, sondern eure Abverkaufszahlen sprechen ja für sich. Also wie bist du da rangegangen? Wie habt ihr es geschafft?
Also da wir unseren Ursprung in der Pizzeria haben, tatsächlich war unser Anspruch immer, eine hochauthentische Pizzeria-Pizza zu liefern. Das war für uns das A und O. Und ich glaube, sonst hätten wir auch keine Berechtigung am Markt, weil der Markt ist quasi gesättigt gewesen und auch sehr gut aufgeteilt zwischen großen Playern. Und hätten wir einfach nur eine weitere Tiefkühlpizza gebracht, dann hätten wir keinen Bestand gehabt, glaube ich. Also hätten wir keine Chance gehabt auf dem Markt. Wir mussten uns also abheben. Und für uns war es so, steht sogar auf unserer Website auch der Leitsatz, wir haben nie versucht, eine weitere Tiefkühlpizza auf den Markt zu bringen, sondern wir wollten gucken, wie man als Erster eine Restaurantpizza quasi ohne Qualitätsverlust zu den Menschen nach Hause bringt. Und das konnten wir halt auch glaubhaft belegen, weil wir nun mal eine Pizzeria hatten. Und die Ursprungsfrage war tatsächlich, ist es denn jetzt wirklich so ein Hexenwerk? Also warum schmeckt Tiefkühlpizza wie Tiefkühlpizza und italienische Pizzeria-Pizza wie Pizzeria-Pizza? Geht es nicht anders oder ist es einfach nur, woran liegt es? Und da haben wir dann eben ein bisschen getüftelt und haben festgestellt, an sich ist es kein Hexenwerk. An sich ist es keine Raketenwissenschaft, was wir machen. Was wir aber machen, ist extrem hohen Aufwand betreiben. Ein Aufwand, der bis dato einfach nicht betrieben wurde. Sehr hoher Handarbeitsanteil, sehr erlesene Zutaten. Wir haben eine deutlich größere Pizza. Wir machen ganz viele verschiedene Dinge, die diese Pizza eben besonders machen. Und diesen Aufwand, den haben wir halt nicht gescheut. Und das ist am Ende des Tages, glaube ich, auch das Erfolgsrezept. Also, dass du ein Produkt lieferst, was, wie wir nach wie vor finden, über den Dingen steht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch mit irgendwie, was die Größe angeht, der Pizza. Ihr habt ja auch von vornherein drauf, also eure Pizza ist ja auch größer als so eine Durchschnitts-TK-Pizza. War das von Anfang an der Plan oder kommt es aus den Restaurants? Wie habt ihr das gemacht?
Genau, also wir haben... Wir haben die größte Pizza auf den Markt gebracht, die es bis dato gab. Wir haben 30 cm im Durchmesser. Das haben wir nicht gemacht, um die größten zu sein, sondern wir haben es gemacht, um authentisch zu sein. Und authentisch ist nun mal eine Pizza zwischen 28 und 38 cm, wenn du in eine Pizzeria gehst. Du würdest in einer Pizzeria nie eine 24 cm Scheibe kriegen, sondern du kriegst nun mal größere. Und das recht, wenn du eine Steinofen- oder Holzofen-Pizza hast, die sind ja oft richtig groß. Die neapolitanische Machart, die ist ja nicht hoch, sondern dünn, aber dafür groß. Und genau das war unser Anspruch. Wir wollten eine authentische Pizzeria-Pizza und die konnte ja nach dem System gar nicht 24, 25 Zentimeter haben. Das hat uns aber auch natürlich für gewisse Herausforderungen gestellt, weil im Handel die Truhen natürlich genormt sind. Das heißt, die Truhen sind so, dass du normalerweise drei Standardpizzen übereinander hinkriegst. Mit unserem System ist quasi das Truhenkonzept ad absurdum geführt worden, weil du konntest nur noch zwei Pizzen von uns übereinander legen, aber keine dritte. Die mussten dann stehen oder man musste es mit anderen Dingen füllen. Und unser erster Partner, dem wir sehr viel zu verdanken haben, Rewe in Bayern unten, der hat gesagt, ich find's cool, dass das endlich mal eine Pizza ist, die groß ist, wo man auch als Mann satt wird. Das überfordert jetzt auch keine Frau oder auch kein mittelgroßes Kind. Das kann man schon essen, aber es ist auch mal so, dass ein Mann satt wird. Und das hat unserem damaligen Erstkontakt bei Rewe sehr gut gefallen, hat gesagt, mach das. Und wir haben es gemacht und waren heilfroh für die Chance, aber es war halt auch unsicher, weil wir wussten nicht, wie reagieren denn die anderen Händler. Ist das was, wo andere sagen, ein No-Go, weil das zerstört ja unser Truhensystem, oder aber funktioniert es? Was wir aber natürlich als Side-Effekt davon hatten, dass wir die größte Pizza im Laden hatten, war Aufmerksamkeit. Wir hatten halt, weil 5 cm mehr im Durchmesser, das klingt jetzt gar nicht nach so viel, aber wenn man sich da mal die Kartons nebeneinander legt, dann siehst du, dass das von der Wirkung her ist, als wäre es doppelt so groß. Also das heißt, du hattest halt einfach eine riesige, wohlgemerkt Werbefläche. Und wir wirkten also massiv größer als der Rest. Das war schon mal gut für uns. Und dann haben wir uns halt eben gesagt, wenn wir schon so eine große Fläche haben und wenn wir aber auch auf der anderen Seite kein Budget haben für Werbung, weil wir waren ja noch gar nicht am Markt, wir hatten noch gar keine Umsätze. Das war so, wie sollen wir es denn machen, dass die Leute auf uns aufmerksam werden, dass wir für uns werben, aber das ohne Budget, weil wir wollten auch keine Investoren, wir wollten unabhängig bleiben. Und dann hatten wir tatsächlich irgendwann zusammengesessen und überlegt, wie wäre es denn, wenn wir den Karton selbst zur Werbefläche machen? Also wenn wir den Karton selbst zur Anzeige machen? Weil wir ja nun mal schon diesen riesen Karton hatten, diese große Fläche. Und dann haben wir gesehen, die anderen Marken liegen eher dunkel oder bunt in den Ton. Also haben wir gesagt, dann gehen wir weiß rein. Und einfach, um nochmal mehr aufzufallen. Also du bist der Größte in der Truhe, du bist plötzlich weiß. Und dann kam sukzessive halt auch die Idee, hey, dann lass doch mal was machen, was vielleicht man so noch nicht gesehen hat. Wir lassen die Pizzakartons quasi wortwörtlich den Konsumenten am Point of Sale ansprechen. Mit charmanten Botschaften wie eine echte Steinoffenbarung oder wir nehmen nur Mozzarella, alles andere ist Käse. Das sind so Sprüche, die kommen ganz charmant rüber, die erzählen dir was über das Produkt. Und du bist es so auch noch nicht gewohnt gewesen. Also das heißt, wir haben gehofft, dass dieser Auftritt neugierig macht. Und das hat funktioniert.
Ja, das muss ich auch sagen. Und vor allem ist es ja auch so, ihr habt ja auch gerade noch so einen krassen Spot gelandet. Und zwar habt ihr jetzt neu, habe ich gesehen, mit, ich glaube, wahrscheinlich als Lizenznehmer, so eine Pizza mit Terence Hill und Bud Spencer auf der Vorderseite. Wie kommt man auf sowas?
Wir hatten über einen guten Kontakt bei ProSieben mit 7-1 Licensing haben wir mit einem YouTuber zusammen eine Kampagne gemacht und über den wiederum kamen wir in Kontakt mit Bavaria Media, die wiederum Bud und Terence unter Vertrag hatten. Und das war also so, über Kontakte kamen wir quasi an die Info, dass da die beiden Player da sind. Und da passte Pizza natürlich, weil es nun mal italienische Schauspieler sind. Und noch dazu, das ist bei uns in der Firma zumindest, wir alle auch in der Führungsmannschaft, wir sind aufgewachsen mit den Herrschaften, sind Riesenfans gewesen und sahen da zumindest eine Chance. Also wir hatten die Option auf dem Parkett, mit den beiden was zu machen. Und dann haben wir aber natürlich erstmal recherchiert, weil das ist ja was ganz was anderes. Ob du Helden aus Vergangenheit vergangenen Zeiten quasi versucht wiederzubeleben oder aber ob du einen aktuellen, hochangesagten YouTuber als Testimonial hast oder Musiker oder was auch immer. Wir haben keine aus der Jetztzeit genommen, sondern aus der Vergangenheit. Und da waren wir uns erstmal nicht sicher, ist das etwas, was immer noch massenkompatibel ist? Weil nur weil wir sie cool finden, heißt das ja nicht, dass es draußen ankommt. Also haben wir angefangen zu recherchieren und haben festgestellt, dass die Herrschaften eine unglaubliche Renaissance gerade erleben. Also die laufen auf Kabel 1, das ist quasi fast ihr Exklusivsender, hoch und runter und haben Einschaltquoten, von denen man nur träumen kann. Und auch im Internet siehst du, dass enorme Fanliebe ist, enorme Fanliebe. Es gibt mehrere Gruppen, Bud und Terence Fangruppen auf Facebook. Es gibt wirklich auch Kommentare im Netz, wenn auf YouTube war Terence Hill bei Markus Lanz zu Gast vor ein paar Jahren. Und die Kommentare darunter, die waren sehr, sehr eindeutig. Okay, die Herrschaften sind maximal hoch im Kurs. Und dann haben wir weiter recherchiert und gesehen, ihr größter Film, Vier Fäuste von Halleluja, hat jetzt 50-jähriges Jubiläum. Also das ist quasi einer der Filme, der quasi meiner Meinung nach ihren Ruhm in Deutschland begründet haben. Es war auch einer ihrer frühen Filme. Und das fanden wir halt richtig geil, weil wir hatten, der größte Film wurde 50 und die stehen hoch im Kurs, die Herrschaften. Und wir haben uns eh überlegt, welche Sorte wir machen. Und dann hatten wir eher so zusammengesessen und so einfach so ein bisschen die Bälle hin und her geschmissen und gewitzelt. Und dann habe ich irgendwann eher so aus der Hüfte raus gesagt, hey, komm, wir machen 4 Käse von Halleluja. Und da hast du gemerkt, dass jeder im Raum halt gelacht hat. Und ich finde, das ist quasi das Wertvollste, was dir passieren kann. In der Werbung ist ja so viel verkopft. Es ist so viel, ja, finde ich ganz gut, denkt man drüber nach oder man lacht, weil der andere lacht. Das war da aber nicht der Fall. Das war aus dem Bauch heraus, haben alle im Raum gesagt, das ist irgendwie ganz geil. Und ich finde, das ist immer ein ganz großer Indikator. Wenn der Lacher aus dem Bauch und nicht aus dem Kopf kommt, dann ist das für mich ein ganz großer Indikator. Und da dachten wir uns, ja, schau an, dass wenn es uns gefällt, vielleicht gefällt es auch draußen. Und noch dazu ist der Anlass, das Jubiläum natürlich perfekt dafür. Auch für PR nach Pressemitteilungen und Konsorten war das natürlich, weil Presse ja, weißt ja, immer so ist, dass das nicht zu werblich sein darf. Aber das war alles bei uns Strategie dahinter auch, weil wir wussten, reine Werbung ist schwierig im PR-Feld. Aber wenn du einen Aufhänger hast, über den man berichten kann, wie zum Beispiel Bud & Terrence Film wird 50 und wir segeln da mit, dann kommst du rein, ohne aber direkt Werbung zu haben. Du gibst also quasi den Medien die Chance, einen redaktionellen Beitrag zu machen, ohne dass es werblich ist und trotzdem kommen wir vor. Und das funktionierte sehr, sehr gut. Und man kann noch sagen, warum jetzt nicht Speck und Bohnen? Weil das war natürlich auch unser erster Gedanke, gerade in den Filmen.
Wäre eine verrückte Pizza geworden auf jeden Fall, ja.
Ja, aber also bei Speck kann ich sagen, Terence Hill wollte das auf keinen Fall. Der lebt, soweit ich weiß, sogar vegan. Auf alle Fälle, der hätte am liebsten eine vegane Pizza gehabt. Da habe ich gesagt, das können wir nicht machen. Weil Bud und Terrence, das sind nun mal die Prügelkerle, die da kannst du jetzt nicht mit so einer super, super...
Proteine.
Ja, genau. Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, also Speck ist schon mal raus und Bohnen haben wir getestet, hoch und runter. Auf der Pizza, wir haben sie püriert und in die Soße rein. Ja. Wir empfanden in unserer Produktentwicklung einheitlich, dass das nicht zu einer guten Pizza passt. Marc, da sind die Geschmäcker sicherlich verschieden. Wahrscheinlich sagen jetzt auch viele, was, das Paar schmeckt doch super. Das sind Geschmäcker verschieden. Wir empfanden das als nicht sonderlich passend für eine italienische Pizza. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, Speck und Bohnen beiseite zu schieben. Und dann kam eben diese Nummer mit dem Jubiläum und dem geilen, hey, lass uns 4 Käse von Halleluja machen. Und so wurde es die Käsepizza.
Ja, das passte auch auf jeden Fall. Wie habt ihr das dann damals, also mal aus Marketing-Sicht, da sitzt ihr denn zusammen? Ich glaube, du bist seit 2017 an Bord, ne? Habe ich auf LinkedIn gelesen?
Offiziell bin ich seit 2017 an Bord. Inoffiziell bin ich eigentlich von Anfang an dabei. Also ich glaube, inoffiziell gibt es keinen, der länger dabei ist als ich, außer Christoph selbst, das gegründet hat, weil wir eine besondere Konstellation hatten. Christoph hatte die Vision, aus Passau rauszugehen, quasi seine Pizzerien zu verkaufen und ein größeres Rad zu drehen, was deutschlandweit, europaweit, hoffentlich vielleicht sogar eines Tages weltweit für Furore sorgen kann. Und das ging aus der Pizzeria in Passau heraus nicht so gut. Und dann kam er auf mich zu, ob ich ihm helfen will, eine Marke aufzubauen. Und ich habe ihm gesagt, ich finde, ja. Ursprünglich war es ein innovatives Lieferkonzept übrigens, das fanden wir super und dann haben wir gesagt, ich finde es cool, ich helfe dir gerne, aber ich kann es nicht alleine. Ich bin Texter und Konzepter, ich bin kein Designer, kein Stratege oder Planner, aber ich arbeite für eine Agentur, die neben ihren großen Kunden auch ein neues Feld, was ich entdeckt hatte, nämlich hieß das, sie haben es selbst genannt, Idea Investment. Das heißt, die Agentur, was übrigens war, Legacy Laney in Hamburg, die haben das Prinzip gehabt, wir geben dir unsere Kreationsleistung, Beratungsleistung, Planungsleistung, Inhouse-Leistung für lau, aber dafür sind wir beteiligt an jeder verkauften Einheit. Und das war also quasi wirklich wie ein Investment, aber eben nicht auf pekuniärer, sondern auf kreative Art und Weise. Und so hatten wir schon die Marke Follow Food oder früher Follow Fish mit ins Leben gerufen. Die ist heute auch riesig groß und hat, glaube ich, 100 verschiedene Produkte am Markt. Ich durfte die damals von der ersten Sekunde an mit aufbauen. Follow Food ist für mich eine der coolsten Marken draußen im Handel. Ich liebe diese Marke, ich liebe die Menschen dahinter. Und ich hatte halt sehen dürfen, wie cool es ist, so ein frisches Startup mit aufzubauen. Und Stefan Schaller, der war der treibende Kopf dahinter auf Seiten der Agentur. Und dem habe ich eben auch die Pizza nahegelegt. Und der war Feuer und Flamme und hat quasi mir ermöglicht, dass ich die Pizza auf ähnliche Art wie Follow Food mit der Agentur zusammen entwickeln darf. Und so ist die Marke entstanden. Also Christoph hatte quasi eine Top-10-Agentur am Start, aber ohne jetzt diese Preise zu zahlen, die du an Top-10-Agenturen normalerweise zahlen würdest. Und das sind ziemlich hohe Preise.
Ja,
das ist aber was.
Das ist nicht.
Also ja, ja. Ich meine, da sind ja manchmal Mondpreise auch dahinter, wo du dich manchmal fragst, ja, wie viel Overhead zahle ich denn eigentlich mit? Wie viel Praktikanten und Empfangspersonen und Putzpersonen und sonst was alles zahle ich denn mit? Ich will doch einfach nur die gute Idee. Und das hätten wir uns gar nicht leisten können. Und das ist aber oft so, wenn du bei den großen Agenturen anfragst. Und wenn du aber noch ganz wenig Budget hast, dann sitzen sie ja auch nicht die besten Leute der Agentur auf dich, sondern wahrscheinlich die ganz Jungen, die sich mal ein bisschen probieren dürfen. Also das war zumindest so ein bisschen auch die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Und ich, dann haben wir eben beschlossen, komm, wir machen das auf diese Art und Weise. Aber Christoph hatte dadurch halt volle Aufmerksamkeit auf seiner Marke war Win-Win. Und ich glaube, es gibt so viele geile Startups da draußen oder so viele tolle Ideen, die da draußen rumschwirren. Ich glaube aber, manche jungen Gründer haben halt geniale Ideen, aber vielleicht nicht unbedingt das Gespür für die Marke oder das Kreative dahinter. Die sind kreativ in ihrer Geschäftsidee, aber die Wichtigkeit der Marke wird meiner Meinung nach oft in den frühen Phasen vernachlässigt. Und dann on the run ist es ziemlich schwierig, eine Marke nochmal komplett neu aufzusetzen. Aber auf der anderen Seite mit einer schlechten Marke oder einer belanglosen Marke hast du es auch ungleich schwerer, überhaupt Fuß zu fassen, egal in welchem Markt du jetzt reingehst.
Das Thema Marketing, Michi, du betreust das Marketing bei euch. Du hast auch gesagt, ihr macht alles in-house. Wie viele Leute seid ihr und habt ihr gar keinen externen Partner dabei? Also wie arbeitet ihr im Marketing, um die Marke voranzutreiben?
Also das wächst halt. Sehr, sehr behutsam lassen wir das wachsen. Ganz am Anfang waren es wirklich wenig Leute. Da waren es meine Kollegin Patricia in Geretsried, die sitzt bei uns unten. Und eigentlich ich, die wir die Marke hier zu zweit vorwärts getrieben haben. Mittlerweile sind wir um die 10 Leute. Aber davon sind nicht alle fest, sondern wir arbeiten mit einigen festfreien Leuten zusammen. Und wir haben zwei, einen sensationell guten Texter und Konzepter, einen sensationell guten Designer und Konzepter und eine super Grafikerin auch. Und wir haben jetzt einen neuen Kollegen, Tom, der ist bei uns für Content Marketing zuständig, ist seit einem halben Jahr bei uns und wird uns helfen, jetzt federführend diesen Bereich mit voranzutreiben. Wir haben Projektmanagement bei mir in der Gruppe drin, mit Sarah, eine, die von Fritz Kohler zum Beispiel kommt. Das fand ich sehr spannend an der Personalie. Sie ist eine fantastische Frau, die aber eben auch die Erfahrungen mitbringt von einer anderen super Marke. Also ich empfinde Fritz mit als eine der coolsten Marken auch da draußen und ich fand es spannend, die hatte halt 7 Jahre lang auf der Seite auch gearbeitet. Und das ist jetzt, fand ich halt sehr spannend, weil das ähnliche, schätze ich mal, Herausforderungen sind. Ob jetzt Getränkebranche oder unsere Branche, aber trotz allem, die frühe Phase von der Firma, die versucht steil zu gehen, sind wahrscheinlich nicht ähnlich und bin sehr froh, dass sie an Bord ist. Und wir haben, auf deine Frage hin, externe haben wir schon auch. Also diese, ich sage jetzt in-house, weil die sind für uns wirklich fest frei. Also die sind richtig bei uns drin. Das fühlt sich an wie ein Team, eine Mannschaft. Zusätzlich haben wir aber eine SEO-Agentur, die uns hilft, uns bei Google gut zu platzieren. Wir haben eine Media-Agentur mit Crossmedia, die uns hilft, mit dem Budget, was wir haben, möglichst effizient aufzustellen. Und was wir jetzt machen, da sind wir gerade dabei. Wir werden ab jetzt anfangen, weil der Workload zu viel wird. Das Budget, was wir haben, ist jetzt schon ein bisschen gestiegen und der Workload wird langsam zu viel. Das heißt, wir haben gesagt, das Grundsätzliche, diese Trassen legen, das wollen wir ganz gerne weiter in-house machen. Aber diese Spezialagenturen, sagen wir mal, wenn es jetzt darum geht, Pinterest aufzubauen oder TikTok vielleicht aufzubauen oder auch Facebook und Instagram jetzt kräftiger zu pushen, als wir es bisher tun, da will ich nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern da will ich die Besten ihres Fachs. Also ich will die beste Agentur für Pinterest, ich will die TikTok-Agentur oder vielleicht sogar TikTok selbst haben, mit denen wir das aufbauen. Das ist so ein Prinzip von uns. Wenn wir was machen, dann wollen wir, dass es wirklich von Anfang an richtig gut ist. Also da warten wir lieber noch, wir sind noch nicht bei TikTok, weil wir einfach zusammenbrechen für Workload gerade, aber wenn wir da starten, dann will ich, dass es ein Big Bang ist bei TikTok. Und Da arbeiten wir jetzt drauf hin und dafür holen wir uns sehr wohl Spezialisten. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Ich glaube, und zusätzlich werden wir uns vielleicht jetzt auch nochmal in der richtigen Agenturwelt umtun, aber nicht um uns selbst zu ersetzen, sondern um uns selbst zu challengen. Also quasi so vielleicht so Pitches zu machen gegen uns selbst. Aber mit Sicherheit nicht mit der Intention, ich will meine Idee durchdrücken. Ich will, dass die beste Idee für die Marke gewinnt. Also da sind wir vollkommen uneitel. Das ist bei uns so gewachsen. Wir hatten einfach nicht das Budget, das heißt, wir haben gesagt, komm, wir machen selbst. Ich war nun mal jahrelang selbst Kreativer, das heißt, bin es auch von Herzen immer gewesen. Deswegen ist es für mich eine Hochfreude, die eigene Marke jetzt so zu bespielen. Und die für mich mit besten Leute, die ich kennengelernt habe auf meiner Reise die letzten 15 Jahre durch die Agenturen, die habe ich explizit quasi versucht für uns zu gewinnen. Und zwei davon sind auch gute Freunde von mir und bin ich sehr, sehr happy, dass die an Bord sind.
Ja, das glaube ich. Das heißt, wenn das jetzt eine ich weiß nicht mehr, TikTok-Agentur hört oder eine Pinterest-Agentur und sagt, Mensch, Gustavo Gusto wär ein spannender Kunde, könnten die auch quasi mit einer Cold-E-Mail bei dir im Postfach aufschlagen und sagen, hey, wir haben den Podcast gehört, können wir uns mal vorstellen.
Auf alle Fälle. Also ich kriege eh sehr viele Cold-E-Mails oder Nachrichten bei LinkedIn zum Beispiel. Und ich lese sie alle und ich antworte eigentlich auch. Also ich versuche zumindest allen zu antworten. Dauert manchmal ein bisschen, weil es echt viel ist, aber ich finde es nur fair. Zumindest antworte ich denen, die persönlich geschrieben haben. Es gibt auch die einfach nur so die Rundmail raushauen und mal, wenn überhaupt, den Namen oben ändern. Da antworte ich nicht.
Random, ja, ja.
Aber die direkt Bezug nehmen, finde ich nur fair, dass man ihnen eine Wasserstandsmeldung zurückgibt. Und ich bin froh um Input. Also wenn da eine Agentur sagt, sie hat eine geile Idee oder sie denkt, sie wäre die richtige für uns, dann darf sie sich gerne bei uns melden.
Ja, cool. Ich finde das auch immer spannend. Das muss doch auch für dich, also ich kenne es ja nur von mir oder von uns. Also ich selber komme auch aus der Vermarktung, sprich lebe eigentlich mein ganzes Berufsleben vom Pitchen. Du hast ja auch, wenn du auf Agenturseite warst, du hast wahrscheinlich auch deine Pitches, geht wahrscheinlich in den hohen Bereich. Wie ist denn das für dich heute auf der, quasi auf der anderen Seite zu sitzen und Pitches zu sehen und zu entscheiden? Wie war das am Anfang und wie ist das vielleicht heute? Also
bisher haben wir tatsächlich keine Pitches gemacht. Also diese klassischen Pitches, man lädt mehrere Agenturen ein und lässt sich präsentieren. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Einfach auch aus genannten Budgetgründen. Wir sind nun mal unabhängig. Wir haben keinen einzigen Investoren drin. Das heißt, wir mussten erstmal gucken, wie wir uns überhaupt finanziert kriegen. Und mittlerweile ist es leichter, weil die Banken sehen, dass wir sehr gute Zahlen schreiben. Das heißt, wir haben Banken gefunden, die fantastische Partner für uns sind und auch in die Zukunft uns damit begleiten wollen. Und das ist ganz toll. Aber bevor man diesen guten Stand hatte, musste man erstmal halt gucken, dass man sehr, sehr effizient und bewusst arbeitet. Und da wären Pitches nicht realistisch gewesen. Ich halte jetzt auch nichts davon, dass man nur ausschlachtet, wie man es oft selbst genug erlebt hat. Und dann arbeitest du mit riesen Teams ewig umsonst und dann stellst du fest, mei, du warst eh nur, den hat man einfach nochmal mit dazugenommen, weil, also da geht man nicht respektvoll um mit der Arbeitszeit und auch den Ressourcen von Agenturen und von Menschen. Sowas wollte ich nie. Das heißt, wir haben gesagt, solange wir noch nicht budgetär gut genug aufgestellt sind, wollen wir das aus eigener Kraft machen. Weil es auf der anderen Seite eben auch so ist, dass die Marke wir selbst nun mal am allerbesten kennen. Wir haben sie selbst aufgebaut. Wir hegen und pflegen sie wie so ein rohes Ei. Und hab eben dann lieber mir hier und dort ganz gezielt die Leute dazugeholt. Und jetzt, wenn es jetzt losginge mit Pitches, kann ich dir auch sagen, würden wir nicht einfach so mit Schrot rumschießen und sagen, ihr, du und du, ihr macht jetzt mal, sondern dann würden wir schon da versuchen, sehr gezielt vorzugehen. Beziehungsweise vielleicht sogar mal mit einer ausgewählten Agentur einen Testlauf zu machen. Es gibt viele gute Agenturen in Deutschland, ist keine Frage.
Auf jeden Fall. Das Feld da ist echt groß. Was ich aber auch mit Pitches meinte, waren auch so Sachen wie, dass du jetzt quasi angeschrieben wärst auf LinkedIn und quasi sich Leute bei dir bewerben für, sei es eine Freelance-Tätigkeit oder aber auch für verschiedene kleinere Projekte. Das ist ja auf Agenturseite, du hast es gerade selber gesagt, es gibt ja oft einen Überhang an Agenturen, die sich um die Budgets kompetitiv auseinandersetzen. Ja, das ist ja.
Ja, das stimmt. Und das ist tatsächlich, also ich muss sagen, es freut mich sehr, wie die Marke sukzessive mehr in der Wahrnehmung steigt. Also das ist was mich wirklich sehr glücklich macht, weil ich habe gerade das Gefühl, dass im Laufe des letzten Jahres wie so ein Knoten geplatzt ist. Ich habe das Gefühl, dass die Marke so einen richtigen Ruck bekommen hat. Also gerade auch in unserem Feld, gerade in dem Feld Marketing, Agenturlandschaft, im Kreativbereich, da ist das wirklich, glaube ich, mittlerweile sehr auf dem Radar. Und dementsprechend freut es mich auch sehr, wenn ich sehe, dass wir angeschrieben werden von aus diversen Ecken, auch teilweise von ganz großen, fantastischen Namen, wo du denkst, wow, hey, voll cool, dass der jetzt auf uns zukommt und sagt, er hätte Bock, mit uns was zu machen. Das freut mich tatsächlich riesig. Und ich habe auch kürzlich an der Hamburg School of Ideas, die ja früher Texterschmiede hieß, da bin ich freier Dozent und habe kürzlich da mal wieder einen Vortrag gehalten und habe auch gefragt, wer kennt uns denn von euch? Und von diesen, ich glaube, 40 Mann waren es, haben 38 oder 37 aufgezeigt. Das spiegelt nicht die Realität wider, das wissen wir. Laut Umfragen sind wir noch weit weg von 100% Bekanntheit oder sowas oder von 8. Also wir sind definitiv, haben wir noch, was die Awareness betrifft, viel Luft nach oben. Was aber ganz normal ist, dafür, dass wir gerade ein paar Jahre am Markt sind und kein Budget hatten. Dafür ist unsere Bekanntheit in Deutschland schon okay. Aber sie ist nicht 37 von 40, leider noch nicht. Aber das merkt, daran merkt man, dass man halt in unserer Kreativwelt offensichtlich einen Nerv getroffen
hat. Ja, ich denke auch. Zu den Kanälen. Du hast gerade gesagt, was ihr noch ausbauen wollt und wohin die Reise gehen könnte, ne? TikTok, Pinterest, you name it. Welche Kanäle habt ihr denn heute gefühlt als Externer, als Konsument, habt ihr ja das relativ große Glück, dass euer Produkt auch viel gepullt wird, ne? Also ihr macht ja relativ wenig Push oder täuscht das und ich krieg's nur nicht mit.
Was bei uns im Haus, wie ich finde, eine sehr kultivierte und mir auch heilige Zusammenarbeit ist zwischen Marketing und Vertrieb. Also wir haben, das habe ich oft genug erlebt, als ich noch auf Agenturseite war, dass man das Gefühl hatte bei Unternehmen, dass Vertrieb und Marketing manchmal gegeneinander herarbeiten. Zwei Welten, ja. Und dass du hörst, pass auf, ich bin hier wichtiger, gib mir mal das Geld. Nee, ich bin wichtiger, gib mir das Geld. Dann kommt der Einkauf noch und sagt auch noch was dazu.
Alle mitreden,
und da haben wir gesagt, das will ich nicht. Also das will ich in meiner Firma, will ich das einfach nicht. Ich will, dass wir wie eine Einheit ziehen. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ich sehe, dass Verköstigungen zum Beispiel stark wirken, dass ich sage, ich verzichte noch ein bisschen auf meine Plakatwelle oder sowas, weil ich weiß, jetzt gerade sind, wir haben ein tiefer Insight, den wir haben, ist, wer unsere Pizza einmal probiert hat, ist überzeugt. Also wir sagen selbst, man muss sie probieren, um zu verstehen. Weil die Leute einfach bis dato so eine Tiefkühlpizza noch nie gegessen haben. Und es ist so, dass viele von uns, schätze ich mal, als Schüler, als Student viel Pizza gegessen haben, Tiefkühlpizza und auch viel, wahrscheinlich teilweise Lebensgrundlage war. Aber irgendwann entwächst du dem, ja? Irgendwann fängst du an zu verdienen und denkst du so, ja komm, jetzt gehe ich lieber zum Italiener oder ich bestelle mir eine, weil es ist. Und die hören aber nicht auf, Pizza zu essen, die hören ja nur auf, Tiefkühlpizza zu essen, weil sie sagen, das schmeckt nicht mehr oder ist nicht mehr, Inhaltsstoffe nicht gut oder sonst was. Also wir haben halt gesagt, und das glauben wir auch ganz fest, früher war es so ein bisschen so, wenn du eine geile Pizza willst, dann musst du halt zum Italiener gehen und wenn es schnell und günstig sein soll, dann kann es eine Tiefkühlpizza sein. Dass das aber deckungsgleich sein kann, das ist das, was Gustavo Gusto versucht hat und ich glaube auch erreicht hat. Zumindest ist das Feedback auch, was wir zurückgespielt kriegen. Deswegen sagen wir zum Thema Push, das ist etwas, was wir in den Märkten stark machen. Durch Corona ist es jetzt massiv eingebrochen natürlich. Aber eigentlich war ganz groß am Plan, dass wir Tausende von Verköstigungen im Jahr machen. Tausende. Wir stehen mit dem Standort, wir haben extrem behutsam gecastete Promoter. Nicht einfach irgendjemanden, der gerade Zeit hat, sondern wir haben ein eigenes Casting-Tool entwickelt für die Promoter. Wir wollten, dass die einfach perfekt sind. Und so eine Setcard war uns da zu wenig. Da konnte ich nicht beurteilen, wie cool diese Menschen sind, die das verkaufen. Da ging es uns gar nicht nach Mann oder Frau, jung oder alt. Es dürfte eine bunte Mischung sein. Das Wesentliche ist der Mensch selbst, die Art und Weise, wie er mit Menschen kommuniziert und wirkt. Und da haben wir zum Beispiel am Point of Sale sehr viel gearbeitet. Wir und den Vertrieb aufgebaut. Wir haben eine Außendienstmannschaft von 25 Mann mittlerweile. Das ist für eine junge Firma wie uns, und die haben wir jetzt schon seit über einem Jahr, das ist für eine junge Firma wie uns ein extremer Schritt, weil das ist ein riesen Kostenapparat. Das ist für mich, obwohl es Vertrieb ist, ist es für mich wie Marketing. Weil wir haben halt gesagt, die Pizza hat so viel zu erzählen. Die Machart, warum genau ist die, schmeckt die Pizza denn besser? Warum sind wir die erste Pizza, die klimaneutral ist? Warum nehmen wir einen Thunfisch, der von Hand geangelt wird, damit eben kein Beifang und keine Befischung da ist? Warum pflanzen wir denn 100.000 Bäume jedes Jahr? Warum tun wir dies, warum tun wir das? Und warum ist die Marge bei uns, das ist das Spannende von den Händlern natürlich, warum ist die Marge bei uns teilweise so spannend, so interessant? Was macht uns für auch den Handel so interessant? Und wir waren überzeugt davon, das muss man persönlich erzählen. Das liest du nicht so easy in der Mail. Und da haben wir gesagt, wir setzen einen Rieseninvest in unseren eigenen Außendienst. Auch der ist sehr behutsam ausgewählt worden. Und dem geben wir ein ganzes Bündel an fantastischen Argumenten an die Hand, warum wir die Pizza sind, die man mal probieren sollte. Das haben wir auch gemacht, weil wir natürlich schnell kopiert wurden, also von den Großen. Wir waren am Markt und da gab es schnell Varianten von, also es sind andere in den Premium-Bereich eingestiegen.
Genau, ich habe auch gerade die TK-Ecke in meinem Edeka vor mir, und da sind einige, also auch direkt von bei euch gegenüber oder auch neben euch, die da liegen, auch große Witzen.
Genau, die waren halt dann dort und die hatten halt von der ersten Sekunde an die volle Produktionspower, die konnten quasi auf Knopfdruck, waren in ganz Deutschland. Wir haben das ganze Segment erfunden, hatten aber von den Kapazitäten her erstmal nur Bayern und ein bisschen vielleicht Baden-Württemberg noch und so. Und dann sind wir ja sukzessive reingewachsen in ganz Deutschland. Aber anders als in Bayern, wo wir ganz klar als erstes in der Truhe lagen, war es halt in anderen Regionen so, dass da schon die anderen Premium-Marken dann lagen und wir uns da erstmal gegen behaupten mussten. Und umso wichtiger war es, dass wir Leute haben, die da eben gebührend erzählen können, warum man uns den Platz und die Chance geben sollte. Und das hat sich extrem bezahlt gemacht. Wir haben Facing-Gewinne, die sind astronomisch. Und wir sind da auch unserem Außendienst sehr dankbar, weil der brennt und brennt und brennt. Der hat so Bock, der steht so sehr hinter dem Produkt. Das kann keine E-Mail, das kann kein Fax, das kann kein, tatsächlich in der Welt ist Fax ja sogar noch gar nicht so unüblich. Also das kannst du nicht. Das musst du einfach persönlich erzählen. Und das ist das eine. Und das andere ist dann natürlich auch gucken, dass die Konkurrenz dich nicht wegräumt, kleinräumt, ihr eigenes Sortiment großräumt und dich kleinen Preisschilder vielleicht fehlen oder. Das sind Dinge, da musst du einfach drauf achten. Und wir dachten uns, wir könnten natürlich jetzt zu einer Agentur gehen, haben wir am Anfang sogar getestet, aber wir wollten kein Bauchladen sein. Also wir wollten nicht eine von zig Marken sein, die der Außendienst vertritt, sondern wir wollten vollen Fokus auf Gustavo
Gusto. In-house,
und,
ja.
Und das ist auf B2B-Ebene quasi eine sehr starke Push-Strategie gewesen. Plus die Verköstigungen, plus eben also Kommunikation mal für Zielgruppen, die vielleicht auch neu waren, wie zum Beispiel diese Luca-Pizza, die jetzt für eine recht junge Zielgruppe mal geplant war, weil wir das Gefühl hatten, dass die noch nicht so werblich bespielt wurde. Und jetzt die Bud Spencer und Terence Hill Pizza ist wiederum für eine Zielgruppe 35 aufwärts, Kernzielgruppe, die wir bis dato aber noch nicht ganz so gespielt hatten, und die holen wir uns jetzt, versuchen jetzt so zu adressieren. Aber wenn wir sie adressieren mit den schmalen Mitteln, versuchst du halt eben das Ding möglichst laut zu erzählen. Ja.
Ich finde auch euren Ansatz mit dem gut ausgewählten Promotion-Team echt smart, denn obwohl die Leute ja Sales machen, das sind trotzdem immer noch die besten Markenbotschafter, ne, und zahlen damit ja direkt auf die Marke ein. Ist halt auch eine kleine Wette, ne? Also weil du hast auch gesagt, das ist ein riesen Kostenapparat, wenn da muss natürlich auch ein gewisser Return kommen. Aber das ist ja bei euch dann ja gegeben. Das ist natürlich nice, wenn die.
Das ist gegeben, und da scheut sich der Außendienst auch überhaupt nicht, das ganz transparent zu spielen. Im Gegenteil, wir haben vereinbart mit unserem Außendienstchef, dass wir ein CRM-Tool implementieren, eins, was wir so quasi für uns customized haben und wo man genau sehen kann, wie viel Facings man hat, wie man sich entwickelt im Gegensatz zu den Mitbewerbern. Wir haben gewisse Versuchsfrequenzen, die wir immer wieder haben, um die Märkte zu überprüfen. Es gibt Reporting-Calls mit unserem Vertriebschef jeden Freitag. Also man ist da ganz dicht bei beisammen. Und auch der Vertriebschef und ich, der Außendienstchef und ich telefonieren zigfach die Woche. Wir tauschen uns da ganz eng aus. Der sagt uns, hey, guck mal, da ist ein Markt, da feiert euch so, da hätten wir vielleicht die Chance zu einer Zweitplatzierung. Und dann schickt er mir Fotos und dann wenn wir es cool finden, dann machen wir sofort aus dem Stand raus diese Werbematerialien und es kann implementiert werden. Und das ist diese Schnelligkeit, diese Unmittelbarkeit, die wir haben in der Firma, das ist mit einer der größten Stärken, glaube ich, die wir haben, weil du einfach durch diese Dynamik eine Geschwindigkeit schaffst, die auch oft das Vis-à-vis gar nicht so erwartet. Und damit kannst du positiv überraschen.
Welches CRM-Tool nutzt ihr da? Eins der bekannten oder habt ihr euch, du hast gerade gesagt, customized, habt ihr euch eins selbst gebaut?
Wir haben mit der Firma Geddes zusammengearbeitet und haben das aber halt für unsere Bedürfnisse angepasst. Aber ich denke mal, das, was wir da jetzt gemacht haben, ist auch nichts, was übergebührliches Hexenwerk ist, sondern ich meine, die Anforderungen sind wahrscheinlich recht ähnlich, aber wir haben das System auch noch nicht ganz ausgeschöpft. Also da gibt es noch viele Möglichkeiten, Schnittstellen zu schaffen zur Website und sonst was. Das ist was auch da, wo wir uns jetzt mehr und mehr reinfuchsen. Aber es ist ein sehr, sehr praktikables, gutes System, was uns da enorm hilft, Transparenz reinzukriegen und eben auch Erfolge zu sehen.
Ja, auf welche KPIs setzt du da bei dir? Also gerade wo ihr noch so ein bisschen, also übers CRM könnt ihr messen, welche Zahlen guckst du dir an als Marketing-Head?
Naja, was wir angucken ist auf alle Fälle die Facing-Steigerung. Das ist für mich eine sehr entscheidende Geschichte, weil ich finde, dass unsere Marke hat halt schon Wirkkraft. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Aber wie immer,
auf jeden Fall, wenn
links und rechts Marken liegen, die einfach mit 10-mal so viel Kartons da liegen, dann verlierst du halt mit deinen, wenn du nur mit 1-2 Kartons drin liegst, verlierst du trotzdem, weil du einfach diese Fläche nicht hast. Und mein Wunsch ist es natürlich schon, dass wir breit da liegen. Und immer mehr Händler, in immer mehr Märkten sehe ich mittlerweile, dass ganze Truhen uns gehören. Oder wir wirklich richtig auch in Zweitplatzierungen, also Ecktruhen oder Gondeltruhen, wie sie heißen. Oder aber auch, dass du in den Märkten teilweise einfach wirklich richtig, richtig viel Facings hast, wo du 14, 15 Facings hast. Und das ist fantastisch. Und wenn ich dann drauf zugehe, dann sehe ich eine weiße Wand. Eine weiße Wand, die dich links und rechts und oben und unten positiv anspricht. Dann hast du mal Sondereditionen wie Button Terrans. Dann hast du vegetarisch, dann hast du die Fleisch, dann hast du die Fischvariante. Jeder Karton erzählt dir was anderes. Und du verbringst, weil da lauter Sprüche auch draufstehen, so ein bisschen mehr Zeit vielleicht vor uns als vor links und rechts.
Das heißt, ja, du hast eine andere Verweildauer auf jeden Fall, ja.
Stimmt schon. Exakt. Du hast eine andere Verweildauer. Und ich glaube, deswegen sind mir Facings so wichtig. Und dass man einfach da halt diese Wirkkraft hochfährt. Und was uns auch bei uns spannend ist, ist auch teilweise zum Beispiel die, wenn wir Verköstigung machen, so eine Nachkaufrate. Das eine ist, wie viel Pizzen werden denn ungefähr gekauft während der Verköstigung? Also diese direkte Überzeugung, die probieren bei uns und sagen, oh, ist ja lecker und greifen sofort in die Truhe und nehmen eine mit. Das ist ein toller Erfolg, wenn du da eine hohe Zahl hast. Aber was wir auch mal angeguckt haben, ist, wie ist denn die Nachkaufrate? Wenn du denselben Markt nochmal anschaust, 1, 2, 3 Wochen später und guckst so, hat die Verköstigung Spuren hinterlassen oder war das nur eine Momentaufnahme? Und das ist für uns zum Beispiel auch ganz wichtig zu sehen. Wie ist die Reaktion perspektivisch langfristig auf so eine Verköstigung? Da kann ich nur sagen, uns hat es bestätigt darin, dass wir Verköstigung weiter ausbauen, sobald es wieder erlaubt ist. Wir werden das nicht machen wegen, also was wir nicht machen wollen, ist jetzt, selbst wenn es erlaubt wäre, was es derzeit nicht ist, letztes Jahr wäre es phasenweise auch erlaubt gewesen. Wir haben es uns entschieden, nicht zu machen, weil wir wollen nicht also momentan, wo viele Leute sich noch unwohl fühlen und auch man nicht, da wollen wir nicht dazu aufrufen, in dem Markt die Maske runterzuziehen, um was zu essen. Und ich glaube auch, in der jetzigen Phase hätte man wahrscheinlich auch Bedenken, von einem Fremden ein Pizzastück überreicht zu kriegen und so. Also,
ja, auf jeden Fall.
Das wäre wahrscheinlich aus Effizienzgründen nicht gut. Und ich glaube auch, das verlangt jetzt momentan noch der Anstand, dass du mal wartest, bis Corona sich ein bisschen mehr beruhigt hat. Deswegen werden wir das jetzt momentan nicht machen. Ja. Aber sobald man das guten Gewissens machen kann, werden wir da wieder in die Fläche gehen, weil das für uns einfach, probier sie. Du musst sie probieren. Der beste Beweis ist, dass wir ein Drittel unserer Kunden.
Sampling ist super, ey. Sampling ist echt ein krasser Hebel, das muss man schon sagen. Und gerade aber eurer Brand auch. Was wäre denn, habt ihr, ich sag mal, Marketingkanäle in der Pipeline, die, wenn Corona irgendwann nicht mehr ist und es vielleicht auch, ich sag mal, Events gibt oder andere Live-Dinge. Wer E-Sports für euch ein spannender Kanal? Also könnte ich mir ein bisschen denken, jetzt als Externer, weil die Korrelation schon da ist. Also habt ihr Kanäle für Post-Corona, die ihr avisiert?
Also du hast völlig recht mit E-Sports. Ich meine, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß ja, was für ein Potenzial im E-Sports steckt. Ich habe kürzlich auch mal gelesen, dass E-Sports von vielen Sponsoring-Experten als der Sport der Zukunft gewertet wird, also was die Reichweitensteigerung so betrifft und den Bums, dass du
Twitch,
okay, das ist irre. Und wir haben jetzt mal einen ersten soften Versuch gestartet bei Twitch und haben mit der Agentur To Reach eine Kampagne gemacht zu unserer Bud Spencer und Terence Hill Pizza, weil auf der Rückseite ist auch ein Game drauf. Also da ist so, weil wir die Bohnen ja nicht auf der Pizza drauf haben, haben wir gesagt, Bohnen sollen trotzdem stattfinden auf unserer Verpackung und haben auf der Rückseite ein Augmented Reality Game gemacht. Das heißt, du kannst dein Handy kurz über so einen QR-Code halten und dann kommt ohne Download-Hürden, ohne irgendwelche Daten hinterlassen zu müssen, kannst du ein Spiel spielen wie auf dem Jahrmarkt, weißt du, wo du mit dem Hammer auf die Krokodile hauen musst, dass die rauskommen und dass du sie noch erwischt, weißt du, dass du...
Ja,
so ähnlich ist es dort. Du hast dann plötzlich so Einschusslöcher, der ganze Karton ist durch Einschusslöcher zersiebt und aus den Einschusslöchern können immer wieder so renitente Bohnen raus und ballern rum oder machen mit dem Lasso oder... Und du musst halt quasi mit dem Finger dann auf dem Smartphone draufhauen, dann kommt die Bud Spencer Dampfhammerfaust und haut die Bohne platt. Und das Game... Also wir wollten vorne Nostalgie haben und hinten Innovation. Deswegen haben wir vorne vier verschiedene Sammelmotive. Also wir haben eine Sorte mit vier verschiedenen Frontmotiven und hinten drauf aber eben Innovation. Und diese mit den vorderen Motiven wollten wir primär mal wirklich die 35 und aufwärts abholen. Selbst 70, 80-Jährige sind Fans von Bud und Terence. Da eben die Nostalgie, die Sammelleidenschaft vielleicht wecken. Und sehr, sehr viele Menschen tatsächlich haben alle vier Kartons zu Hause, wie wir immer wieder lesen. Aber hinten drauf wollten wir die jüngere Zielgruppe auch holen. Und da haben wir halt Gamer auf Twitch das zocken lassen und war ein sehr schöner Case. Also das war jetzt für uns das nicht experimentell. Wir haben uns da jetzt nicht die größten E-Sportler oder Gamer unserer Nation geholt, aber es hat Spaß gemacht, es hat sehr gut gearbeitet, das kann ich mal sagen. Und hat uns nur darin bestärkt, den E-Sport auszubauen und ich will noch nicht mehr verraten, aber ich kann dir versprechen, wir werden dieses Jahr auf alle Fälle einen schönen Aufschlag machen.
Oh, nice. Ja, also ich muss auch sagen, wir sind ja originell ein Podcast-Label, aber das, was gerade in der Twitch-Welt abgeht, also ist völlig wahnsinnig und selbst mit kleineren, also einige Podcaster von uns, die sind ja auch in diesem Metier und selbst relativ kleine Creator haben echt einen riesen Impact, ne? Also das sind, ich sag mal, Conversion Rates oder Impressions, da kriegst du auf anderen Kanälen, kriegst du das nicht hin. Das ist echt Wahnsinn. Also ich finde es auch super interessant, das ganze E-Sports-Thema. Das ist echt schon der Wahnsinn. Sag mal, Dr. Oetker hat ja vor kurzem Flaschenpost für einen hohen Betrag übernommen. Bekommt ihr eigentlich, ich weiß nicht, ob du es sagen darfst, bekommt ihr eigentlich auch oder werden euch Avancen gemacht von größeren Spielern?
Also wir haben Angebote bekommen, von konkreteren Angeboten bis hin zu ersten Vorfühlen, was uns natürlich freut, dass man auf dem Radar ist. Aber wir haben zu uns gesagt, wir haben derzeit einfach viel zu viel Freude daran, die eigene Marke zu entwickeln, als dass man das jetzt verkaufen würde. Wir hören uns gerne an. Ich finde allein das Netzwerken immer sehr spannend. Aber Fakt ist, wir haben so viel vor noch, wir haben noch so viele Ideen im Kopf, die wir umsetzen wollen. Und das macht uns so eine Freude. Es ist Christoph und ich sind Schulfreunde seit der ersten Klasse. Guido, unser Sales-Chef, ist ein Freund von uns seit dem Gymnasium. Der Didi, das ist ein Freund von uns aus Studienzeiten. Es sind teils alte Weggefährten, die da unterwegs sind und gemeinsam versuchen halt irgendwie eine Marke zu etablieren. Und ich kann mir derzeit keinen schöneren Job vorstellen als genau das, was ich gerade mache. Mit Freunden zusammen, eine eigene Marke, noch dazu so ein emotionales Produkt wie Pizza und wir haben jetzt auch ein Eis rausgebracht. Das kommt dieses Jahr.
Stimmt, das habe ich gesehen auf der Website, kann das sein? Ich habe es irgendwo auf einmal gesehen.
In Bayern hatten wir letztes Jahr einen Becher, Test gemacht. Wir wollten sehen, ob die Leute uns Eis abnehmen. Das war in Bayern letztes Jahr der Test und der war sehr erfolgreich. Und jetzt versuchen wir dieses Jahr das Eis auch deutschlandweit zu etablieren.
Ja, krass. Bist du Gesellschafter?
Ja.
Ja, spannend. Das ist schon. Dann ist natürlich eigentlich noch, obwohl man das mit Freunden macht, sind natürlich so Avancen natürlich nochmal, ich will fast nicht sagen relevanter, aber schon betrachtet man ja schon aus einem anderen Blickwinkel, ne?
Ja, schon, aber. Also, man hört ja immer wieder von Firmen, die hohe Angebote kriegen und sie ablehnen. Wo man dann manchmal, wenn man das mal in der Zeitung liest, das haben sie jetzt abgelehnt. Ich muss sagen, ich habe vor diesen Entscheidungen Respekt. Ich glaube schon, dass man da ein bisschen hibbelig wird, wenn man manchmal so hohe Beträge liest oder gar persönlich vielleicht Angebote kriegt. Ich glaube aber, die Frage ist so ein bisschen, man würde jetzt nicht, selbst wenn es so ausginge, dass man sich zur Ruhe setzen könnte. Man wird sich ja nicht zur Ruhe setzen. Also ich würde ja immer gerne was machen wollen. Nee. Und das, was ich jetzt gerade mache, ist genau das, was ich gerne machen will. Also das macht uns einfach Freude. Und deswegen, wir haben momentan, es gibt noch so viel zu tun. Wir würden gerne internationaler werden. Wir wollen neue Produkte bringen. Wir haben, es gibt spannende Vertriebskanäle, die man noch erarbeiten kann. Es ist, ist eine spannende Reise, die mir einfach Laune macht.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist eigentlich dieses, ich habe letztens gedacht, ob das ein Case für euch wäre, aber ich bin da nicht ganz sicher. Und zwar, es gibt ja jetzt auch immer mehr Künstler, die eigene Pizzen rausbringen. Also Capital Bra jetzt mit seiner Capi Pizza. Wäre quasi so ein Lizenzierungsding über Bud und Terrence hinaus ein Case, dass ihr eben sagt, hey, wir arbeiten mit authentischen, also das, was die Promoter auch sind, sorgfältig gecastet, Brand Ambassador. Gibt es für euch auch eine Möglichkeit, dass ihr irgendwo seht, man arbeitet mit berühmten Menschen zusammen, die Gustavo Gusto top repräsentieren und macht dann für die oder mit denen gemeinsam eine Pizza?
Also was wir ja gemacht haben, ist mit dem Influencer Luca zusammen eine Pizza zu machen und das war ja quasi genau, für ihn, aber das war natürlich mit unserer Marke drauf. Also wenn du meinst jetzt, dass quasi Gustavo gar nicht mehr auftaucht, sondern es ist nur noch
wo, ich sag mal, wo eure Bildsprache oder wo euer CI noch durchkommt, also man sieht, das ist zum Beispiel Gustavo Gusto Qualität, aber das ist eben als Absender ist denn mit, keine Ahnung, ich weiß nicht, Promi XY, der einfach gut zu euch passt, um eine gewisse Zielgruppe zu erreichen.
Wir haben gute Erfahrungen gemacht und deswegen ist das für uns ein Thema, was wir uns schon vorstellen können. Wir haben ja mit, wie gesagt, auf junger Ebene mit Luca zusammengearbeitet. Mal ein bisschen auf dieser Kochebene, auf diesem haben wir mit der Kochshow The Taste zusammengearbeitet von Sat.1.
Stimmt, diese Apfelpizza, ne?
Apfel-Zinn-Pizza, ja. Die wollten eine besondere Pizza haben und wir haben gesagt, es ist Weihnachtszeit, lass uns eine Apfel-Zinn-Pizza bringen. Die
hatten
wir mal als Weihnachtsgeschenk auch gebacken und fanden die sehr lecker. Und dann haben wir, die Taste-Redaktion fand es klasse und dann haben wir mit denen zusammen diese Pizza gemacht. Und jetzt haben wir mit Bud & Terrence eben nochmal eine andere gemacht. Also das sind jetzt drei unterschiedliche Richtungen.
Ja. Krass, stimmt. Wie kam die an, die Apfelzimt-Pizza?
Bei Apfelzimt war es so, wer sie probiert hat, hat sie geliebt. Also es gibt zwei Ebenen, wie kam sie an.
Ja, ja.
Wie kam sie an bei denen, die sie probiert hatten? Sensationell gut. Jeder, der sich probiert hat, ist vom Glauben abgefallen, wie gut eine Dessertpizza schmecken kann. Aber kam sie insgesamt, was die Verkaufszahlen betrifft, so gut an, hielt da leider nicht ganz Schritt, denn wir glauben mittlerweile einfach, die Hürde, eine süße Pizza zu kaufen, ist relativ hoch, weil wir, ich glaube, wenn du eine Pizza willst, dann willst du eigentlich primär mal eine herzhafte Pizza. Also ich glaube,
du kaufst keine
Pizza, um was Süßes zu essen, du kaufst eine Pizza, um was Herzhaftes zu essen und zu genießen. Und ich glaube, das ist nun mal Käse und Salami oder was auch immer drauf. Ich habe es auf einer Messe erlebt. Auf einer Messe war es mal so, das war auf der Eat and Style in Hamburg. Da stand ich am Messestand und wie es oft bei uns am Messestand ist, standen die Leute Schlange. Und es stand aber ein Teller Apfel-Zimt-Pizza gerade auf dem Tresen. Und die Leute warten so auf die beiden Pizzen, die gerade im Ofen sind. Dann meinst du, ja, hier ist doch eine. Und so die Leute so, ja, nee, ich will die Margherita. Ja, meinst du, ja, aber die kriegst du erst, wenn du ein Stück Apfelzimt probierst. Und die Leute so, nee, ich will lieber eine Herzhefte. Und das war halt dann so live erlebt. Und dann haben wir so zum Spaß gesagt, die Herzkaffee kriegst du erst, wenn du die Apfelzimt. Und dann haben sie das gegessen und dann war wirklich so, dass die Leute gesagt haben, boah, wie lecker ist die denn? Und plötzlich haben alle Hände zugegriffen und du hörtest so einstimmig, boah, ist die lecker, hätte ich nie gedacht, dass so. Aber es war live erlebt. Es war live erlebt, diese Hürde. Ja, Pizza ist Pizza und nicht unbedingt Dessert. Und ja, also deswegen reut es uns, dass wir die Pizza gemacht haben, auf keinen Fall. Es war eine ganz tolle Partnerschaft mit, also wirklich eine sehr, sehr gute Partnerschaft mit ProSieben und Sat.1 eben und dieser Kochshow. Es lief fantastisch. Ich finde, es war ein innovatives Produkt, was zu uns als Firma passte. Deswegen, das war für uns der Eintritt ins TV, weil durch diese Kooperation haben wir erstmalig TV-Spots geschaltet. Auch das war eine tolle Erfahrung. Also es war spannend, insgesamt ja. Als Case cool, aber ja. Verkaufszahlen haben nicht ganz standgehalten.
Ja. Ja, das war. Ich bin auch so oft dran vorbeigelaufen und habe gedacht, so heute, aber dann habe ich sie doch nicht genommen. Jetzt im Nachhinein, wenn du so erzählst, dann hätte ich mal machen sollen, die auszuprobieren.
Also die sie probiert hatten, schreiben uns heute noch, warum wir sie nicht mehr haben. Aber es haben halt zu wenig den Erstversuch gewagt.
Ja, glaube ich, da ist auch einfach so ein Hindernis. Cool. Michi, jetzt sind wir gehen so langsam gen Ende und ich muss sagen, ich habe echt Hunger jetzt, weil irgendwie dieses Pizza-Ding, das lässt mich da auch nicht los. Wir haben die Was darf sein Playlist. Da darf, wenn er oder sie möchte, jeder Gast einen Favorite Song raufhauen. Hast du einen Titel oder zwei oder drei, as you like, den wir auf die Was darf sein Playlist hauen dürfen?
Oh, jetzt spontan?
Kannst du auch im Nachhinein schicken. Ich brief das vorher nie. Das soll immer noch so ein bisschen oder ist oft noch so ein Surprise. Kannst du gerne nachreichen? Dann packe ich das im Nachhinein auf die Playlist. Bisher ist eigentlich alles dabei, von Hip-Hop bis 80er-Pop, ist querbeet. Also keine falsche Scheu im Nachhinein, was du magst, kommt auf die Playlist. Ja, cool. Michi, dann vielen lieben Dank so ein bisschen für das Eintauchen in die bunte Gustavo Gusto-Welt. Viel Erfolg noch und ich muss sagen, mich habt ihr schon seit langem überzeugt. Aber wie gesagt, ne, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Pizzen da draußen. Aber ich finde es echt interessant, auch mal aus Marketing-Sicht. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Super, danke dir. Ciao.
Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbaloo.de mit dem Betreff Was darf's sein?